Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum.
Auf Asche heißt das Ganze. Und zwar kommt das direkt vom Roten Baum, wie das gerade im Intro gesagt wurde. Auf Asche ist der NDR-Podcast vom Roten Baum, vom Tennisturnier. Und ich sitze hier im Schatten des neu modernen Center Courts. Und im Hintergrund hört man die Trainingsbälle ploppen. Und vor oder neben mir sitzt meine Kollegin Ina Kastina. Ich freue mich, das mit dir hier zu machen und habe direkt eine Einstiegsfrage. Auf Asche, auf Hartplatz, auf Rasen, wo spielst du denn am liebsten?
Ich auf Sandplatz, ganz klar. Das kommt meinem Spiel deutlich am gelegensten, muss ich mal sagen. Ich glaube, die anderen Beläge wären ein bisschen zu schnell für mich. Ich bin mehr so die Sandplatzwühlerin, ja.
Also muss richtig die Tennissocke muss rot werden, muss rot sein nachher und alles muss nach Sand riechen.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist super. Okay.
Wer bist du eigentlich?
Wer bin ich? Ich bin Ole Zeissler und ich bin beim NDR Fernsehen und bin da mehr oder minder Tennisreporter und begleite auch die ganze Woche, wie du hier auch das 114. Roten Baumturnier, 112. 114. ist es mittlerweile.
Du hast doch die Zahlen vorbereitet.
Ich habe die Zahlen vorbereitet. Ich bin der Statistikmensch. Oh Gott, da lade ich mir eine Bürde auf für die ganze Woche. Wir wollen jeden Abend oder jeden frühen Abend wollen wir für euch eine runde halbe Stunde Podcast-Berichterstattung hier live vom Roten, live ist falsch. On Demand heißt das natürlich.
Genau.
Vom Roten Baum machen mit Anekdoten, mit aktuellen Berichterstattungen, ein bisschen auch die Atmosphäre für euch rüberbringen.
Wir sind eure Augen sozusagen.
Das hast du mir vorhin gesagt. Genau, ja. Das nennt man beim Radio natürlich
ja,
so.
Ja klar, ne? Bilder im Kopf erzeugen.
Bilder
ja.
im Kopf. Oh, da ist Ina Kast die Spezialistin drin. Dann fangen wir doch mal mit den ersten Bildern vom heutigen Tage an. Das Turnier läuft seit Samstag. Samstag, Sonntag war die Quali. Heute ist die erste Runde. Wir haben uns schon drei Matches heute angeguckt und man kann zumindest für diesen Tag ein erstes kurzes Fazit ziehen. Es ist der Tag der Qualifikanten.
Ja, definitiv. Und das ist doch ein bisschen überraschend, finde ich. Also, dass zum Beispiel ein Kevin Anderson, der war ja immerhin mal im Wimbledon-Finale und auch US Open-Finale, dass der hier gegen einen Tommy Paul aus den USA einen Qualifikanten in drei Sätzen verliert, habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet, muss ich sagen.
Das stimmt. Ich habe Kevin Anderson, wir haben vorhin ein bisschen über den gesprochen, Wimbledon-Finale mal gegen Djokovic verloren und auch mal gegen Nadal US Open gespielt. Der hat eine leichte Verletzten-Misere hinter sich, hat die aber vorhin, ich habe es gesehen, erster Aufschlag 222 km/h und dann auch ruhig mal einen zweiten mit 202 km/h. Also der wollte es hier auf Sand ziemlich wissen, aber Tommy Paul hatte den längeren Atem, kann man das bei drei Sätzen sagen, nicht wirklich. Er war einfach der Bessere.
Na, war ja kurios, dass Tommy Paul hat dann ja im zweiten Satz 0-6 den
Richtig.
Hergegeben,
ja.
obwohl er den ersten gewonnen hatte. Weiß nicht, ob er da Angst hatte zu gewinnen. Gibt es ja dann manchmal auch. Tennis ist ja eine sehr mentale Sportart, definitiv. Mhm. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass Anderson dann im zweiten Satz einfach besseres Tennis gespielt hat. Konnte er dann leider nicht im dritten Durchgang transferieren sozusagen. Ne?
Richtig, genau. Und im Match davor war Jiří Veselý auch Qualifikant. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, gegen Gilles Simon, der auf mich am Ende ein bisschen verletzt, mindestens angeschlagen in der Hüfte wirkte. Aber auch da hat ein Qualifikant, der Tscheche Veselý, gewonnen. Das ist schon ein bisschen überraschend. Wobei Gilles Simon, ich glaube, er stand ja auch mal im Finale, war nicht...
Der hat sogar das Turnier schon gewonnen.
Richtig, genau, richtig. Ein interessanter Spieler. Ich finde, ein Spieler, der keinen wirklichen Winnerschlag hat, der aber unheimlich solide, ja, wie eine Wand spielt.
Ja, und er kann so wunderbar auf Französisch fluchen. Also ich habe heute des Öfteren ein Merde gehört.
Merde, ja, okay. Jetzt im Moment, das werdet ihr dann morgen oder wenn ihr diesen Podcast hört, spielt Tennis Sandgren. Da verbieten sich natürlich irgendwelche schlimmen Wortspiele. Das hat der Stadionsprecher auch gesagt. Ich musste trotzdem leicht schmunzeln, als ich hörte, dass Tennis Sandgren aus Tennessee auch noch kommt. Also da gibt es viele, viele Zufälle. Aber wir wollen vielleicht später noch auf das aktuelle Geschehen eingehen. Ina, du hast vorhin erzählt, du warst im letzten Jahr hier als Basuashvili. Ich hoffe, ich spreche auch das richtig aus. Da musst du mir immer mal helfen, das Turnier gewonnen hat.
Er hat ja schon zweimal gewonnen jetzt,
ne, mittlerweile. Die beiden letzten Jahre, ja. Richtig. Im letzten Jahr hat er Sascha Zverev im Halbfinale im dramatischen Spiel geschlagen. Ja. Ihm liegt die Hamburger Asche. Trotzdem erzähl mal vom letzten Jahr. Du hast gesagt, in der Hörfunkkabine war es relativ warm. In diesem Jahr genießt du eher die vermeintliche Septemberkühle.
Genau, also letztes Jahr war ich vorzüglich sozusagen fürs Fernsehen sogar im Einsatz, aber wir hatten unseren Standort oben bei den Radiokabinen und da hat die Sonne nur so draufgeknallt. Ich erinnere mich an einen Tag, da hat es wirklich 37, 38 Grad und beim Fernsehen wirst du dann ja auch immer ein bisschen gepudert und so und da sind einem echt die Schweißperlen auf der Stirn gestanden. Ich bin jetzt eigentlich kein Mensch, der schnell schwitzt, aber da konnte mein Körper dann auch nicht richtig mit klarkommen.
Ja, was verbindest du sonst? So, also mit dem Roten Baum, ich muss gestehen, ich bin so seit 15 Jahren gehe ich hier eigentlich mehr oder weniger regelmäßig hin. Ich bin zugezogener, aber ich finde schon, ich habe am Samstag mit Michael Kohlmann, dem deutschen Davis Cup Kapitän, auch gesprochen, was so Roten Baum bedeutet. Er sagt schon, das ist Tradition, die einen umweht, trotz des modernisierten Stadions hier. Empfindest du das genauso? Also ist das traditionsreicher, mythologisierter vielleicht als andere Turniere?
Ja, für mich schon irgendwo. Klar, das hatte mal sportlich gesehen einen noch höheren Stellenwert, als es als Masters-Turnier ja eingestuft war. Aber ich finde schon, dass man hier die Tradition immer noch spürt. Nicht zuletzt, weil ja auch der Deutsche Tennisbund hier seinen Sitz hat. Das ist ja einfach die Heimat des deutschen Tennis sozusagen. Ich persönlich bin Baujahr 86. Das heißt, mir ist vor allem das mit Monika Seles natürlich das Attentat in Erinnerung geblieben. Da war ich richtig klein. Aber daran kann ich mich noch erinnern, als das dann durch die Nachrichten ging und in der Tagesschau zu sehen war. Ja.
Ich habe, wenn meine Erinnerungen sind so am Roten Baum, das war aber auch eher vorm Fernseher 1990, das Finale zwischen Boris Becker und Juan Aguilera. Ich habe es mir vorhin in der Vorbereitung, das muss ich dann doch gestehen.
Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, an das Finale.
Noch mal,
aber auch erst 3 Jahre alt, 3,5.
YouTube mir reingezogen, wie Boris Becker fluchend unter seinem Handtuch sitzt, gern die Haare im Nacken noch ein bisschen länger, puderrot im Gesicht und er über seinen berühmten Satz oder seinen berühmten Fluchausdruck rüber schrie und Juan Aguilera in einer Seelenruhe, ich glaube mit einem weißen Schlesinger-Schläger, wenn ich es richtig sehe. Ich glaube 6-1, 6-0, 7-6 für Juan Aguilera im Finale gegen Boris Becker. Boris Becker hat ja nie auf Sand gewonnen, wie wir wissen. Und das war eins seiner verlorenen Finals. Das ist somit auch meine Erinnerung an den Roten Baum. Aber kommen wir mal ins Hier und Jetzt. Ich war Samstag bereits hier. Wie nimmst du so diese Atmosphäre jetzt am ersten Tag auch wahr? Bis zu 2300 Zuschauer dürfen kommen, diese bei Weitem heute am ersten Tag, am Montag nicht hier.
Nee, bei Weitem nicht. Aber klar, die Gründe dafür liegen ja auch irgendwo klar auf der Hand. Keine Schulferien aktuell, dann der Otto-Normalverbraucher muss montags eben doch zur Arbeit gehen oder zumindest im Homeoffice in diesen Zeiten arbeiten. Ist natürlich ein bisschen schade, weil ganz ehrlich, also fürs Tennisherz gibt es doch nichts Besseres, als jetzt hier dieses Turnier wieder live als Zuschauer erleben zu dürfen. Das erste Profi-Tennis-Turnier in diesem Jahr in Deutschland, neben Köln ja auch das einzige, was überhaupt in Deutschland stattfinden wird. Und dann auch, also dieses Wetter, das ist ja echt ein Träumchen, ne?
Ist ein Träumchen, absolut. Ich glaube, es soll zum Wochenende etwas schwächer oder schlechter werden, aber hier gibt's ja auch ein Dach und das Stadion ist wirklich schön und fein modernisiert, das muss man klipp und klar sagen. Die Turnierdirektorin Sandra Reichel sagte am Samstag zu mir, sie betrachtet es im Gegensatz zu den US Open als eine Art Bubble, eine halbe Bubble vielleicht für die Spieler, vielleicht auch für die Zuschauer. Die Spieler werden hier schon interessant zwischen Trainingsplatz und Katakomben eskortiert. Ich kenne das von früher oder aus den früheren Jahren, dass Autogramm oder heute sind es natürlich Selfie-Jäger, auf der Jagd sind zwischen den Trainingsplätzen nach den Spielern, nach Fotos mit den Spielern. Da hast du Szenen auch schon gesehen, das wird aus genannten Gründen verweigert in diesem Jahr.
Ja genau, das kriegst du halt auch aus den Tennisfans nicht raus. Also ich habe da gestern auch eine Szene beobachtet, da waren, ja ich schätze mal 15-, 16-jähriger Teenager hier, der wollte dann unbedingt mit Daniil Medvedev ein Foto machen, der ist ja hier top gesetzt, der Russe. Und der Russe hat dann weiterhin seinen Mundschutz natürlich getragen. Es gab dann tatsächlich ein Selfie. Ich weiß nicht, wie die offizielle Ansage ist, aber auf Abstand, das kriegst du einfach nicht so ganz raus, glaube ich, aus den Tennisfans.
Oh, wenn der oder die Fanin das Bild jetzt bei Instagram postet, gibt es da eine Disqualifikation für...
Da müssten wir mal Frau Reichel fragen, ja, ne, von der Turnierveranstaltung.
Was dann passiert? Da gab es ja schon die diversesten Fälle im Profisport, wenn man was in Social Media postet, was nicht wirklich erlaubt ist. Aber ich glaube nicht, dass es so weit ist. Trotzdem ist es natürlich eine strange Atmosphäre, keine Frage. Ich habe das Ähnliche gesehen beim Vorjahressieger Basuashvili, bis zum Wochenende kann ich den Namen. Der ging ohne Mundschutz hier kurz ein paar Schritte und da wollte ein Fan auch ein Selfie und dann hat der Manager, Trainer, was auch immer, direkt gesagt, no, no, no und dann ist er auch von dann geflüchtet. Frau Reichel sagte auch noch am Samstag, dass es eine richtige Bubble im Grand Elysée gibt, also das Hotel hier an der Alster, hier in der Nähe des Turniergeländes und die Spieler werden von dort immer eskortiert, immer nur zwei im Fahrzeug. Natürlich
und es gibt auch kein
Maske.
Buffet im Hotel, genau. Ne? Das hat Philipp Kohlschreiber uns ja erzählt. Dominik Köpfer ist, glaube ich, ganz froh, dass er hier ist, was das Kulinarische angeht. Auch das hat er uns vorhin verraten. Er hat gesagt, endlich wieder deutsches Essen und nicht nur Pasta. Der war ja in den letzten Tagen in Rom zugange, wo er richtig gutes Tennis gespielt hat. Aber zu essen war es dann halt doch ein bisschen einseitig, glaube ich, mit italienischer Pasta.
Genau. Ja, ich glaube, weiß nicht, ob er hier irgendwie Matthias oder was auf irgendwas sich gefreut hat. Aber es war ein ganz interessantes Gespräch. Wir haben ihn gerade gesprochen. Er spielt noch nicht morgen. Er spielt erst am Mittwoch. Nee, er spielt doch morgen.
Er spielt doch morgen, aber das nicht auf dem Center Court ran.
Ja.
Tut mir ein bisschen leid für ihn, Mensch.
Ja, ich dachte auch, wenn ich einen Satz gegen Djokovic gewinnen würde, würde ich auch im Center Court spielen wollen.
Ja, und er hat noch nie in Hamburg gespielt, aber hat er ja Hamburg-Bezug.
Genau.
Hat uns das ja vorhin verraten, das wusste ich auch alles noch nicht.
Wusste ich auch
dass
nicht.
Seine Mutter in Hamburg aufgewachsen ist oder zumindest 10 Jahre hier gelebt hat und dass sein Opa sich zu Weihnachten jedes Jahr Karten für das Tennisturnier am Hamburger Roten Baum gewünscht hat.
Und dann wurde er gefragt, ob er selber denn als Kind dann auch hier mal war, war er dann wiederum nicht. Das ist auch wieder ein bisschen interessant, die Tatsache.
Ja, aber ich komme ja fast aus derselben Ecke wie Dominik Köpfer, nämlich aus dem südbadischen Teil am Fuße des Schwarzwaldes.
Villingen-Schwenningen,
ja, ich komme jetzt nicht aus Villingen, genau, sondern aus Konstanz oder Konstanz, wie wir sagen. Mhm. Aber das ist schon ein weiter Weg. Kann ich mir schon vorstellen, dass die Familie Köpfer dann vielleicht dann nicht in den Juli-Monaten hochgefahren ist. Und es kommt ja noch hinzu, ich habe gerade den Juli angesprochen, normalerweise findet das Turnier ja im Juli statt. Mhm. Und da haben wir nämlich in Baden-Württemberg noch keine Sommerferien gehabt.
Ah, jetzt habe ich es. Okay, dann muss ich dich natürlich fragen, weil auf Dominik Köpfer würde ich gerne mit dir zu sprechen kommen, weil er natürlich ein tolles Turnier in Rom gespielt hat. Wie wir gerade sagten, er hat einen Satz gegen Novak Djokovic geholt. Er sagte auch gerade, worauf er stolz ist, ist auf diesen Satzgewinn. Und er hat Djokovic mal kurz ein bisschen sauer gemacht. Ich glaube, das ist schon, das muss man erstmal schaffen. Ne?
Genugtuung.
Ja, genau. Das war natürlich ein toller Erfolg. Er ist ins Viertelfinale ist er in Rom gekommen, richtig,
genau.
Als Qualifikant.
Und steht jetzt damit, glaube ich, unter den Top 60 auch in der Weltrangliste.
Richtig.
Er hat einen ordentlichen Schub nochmal gemacht. Er war ja letztes Jahr bei den US Open schon richtig gut. Ne? Da hat er schon für Furore gesorgt, für seine Verhältnisse. Und ich freue mich für ihn, dass die Karriere jetzt wirklich deutlich Fahrt aufgenommen hat, trotz Corona-Pandemie in diesem Jahr.
Ja, er ist auch top, also der drittbeste deutsche Spieler dementsprechend.
Hat Kohli jetzt überholt, ne?
Ja,
Kohlschreiber.
Ja, genau, hat er. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich Dominik Köpfer nicht so richtig bisher auf dem Zettel hatte, aber ich fand es ganz interessant, was er gerade erzählte. Er spielt zum ersten Mal hier, er spielt jetzt gegen den Japaner, da musst du mir mal wieder helfen,
Nishioka heißt
so,
der Gute, genau.
Genau, gegen den spielt er morgen, das dürfte er schaffen. Ich habe auch mit Michael Kohlmann gesprochen. Michael Kohlmann hat auch eine Kolumne hier im Hamburger Abendblatt und der sagt, er sei eben auch sehr gespannt auf den Auftritt von Dominik Köpfer. Du hast ihn ein, zwei Mal gesprochen und auch gesehen. Was ist da so für ein Spielertyp? Oder ich kann auch anders fragen, was spielt man in Konstanz für ein Tennis, wenn die beide herkommen?
In Villingen vielmehr,
ja, okay.
Genau. Kennst du seinen Spitznamen? Das sagt nämlich eigentlich schon alles.
Nein.
Pitbull,
ah ja.
Okay, lässt ein bisschen auf seine Statur auch Rückschlüsse ziehen und von seiner
so
Art her.
Thomas Muster oder wie?
Ja, er lässt einfach nie nach. Der kämpft wie ein Besessener um jeden Ball. Das, ja, ganz toll. Ist so ein Arbeiter, ne?
Mhm.
Also ist jetzt keiner, der hier von sich aus immer voll in die Offensive geht oder so. Der ackert ganz viel.
Mhm.
Und ich gucke mir das gerne an, auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe ihn letztes Jahr in Wimbledon gesprochen, da hat er überraschend die erste Runde überstanden.
Mhm.
Da hatte ich ihn zum ersten Mal überhaupt so richtig auf dem Zettel. Da kam nur wegen eines Turniersieges bei einem Challenger überhaupt zu Wimbledon, also zu der Ehre, dass er in der ersten Runde von Wimbledon da antreten darf. Und als er dann diese erste Runde überstanden hat, war ich bei ihm auch im Interview und der war einfach total überwältigt und man hat richtig gemerkt, wie viel Spaß der daran hat auch. Und der hat eine ganz ungewöhnliche Karriere jetzt eigentlich hingelegt. Er kommt ja eigentlich vom College-Tennis.
Ja.
Er ist Wahlamerikaner, lebt schon lange in Florida, hat da ganz viel übers College-Tennis gespielt und jetzt also den Sprung wirklich auf die ATP-Tour geschafft.
Er sagte vorhin, ich glaube in New Orleans hat er auch eine Weile gelebt oder auch gespielt und da sagte er, dass sie immer massive Probleme, die Amerikaner mit seinem Namen hätten. Die haben das, weil er schreibt sich, das ist ja richtig, er schreibt sich nämlich mit OE.
Genau, auch im Deutschen mit OE,
genau,
nicht
genau.
Mit Ö.
Und dann haben die Amerikaner wohl mal Körpfer oder sowas gesagt. Also
okay.
Die mussten sich lange dran gewöhnen, weil sie das Ö ja natürlich auch nicht kennen, aber das Ö gibt es im Namen Dominik Köpfer.
Ist auch dann einfacher für die Einreise, wenn im Personalausweis nicht das Ö steht.
Ja, genau. Einreise in den USA ist sowieso ganz einfach. Aber das ist ein anderes Thema. Aber von dem erwarten wir uns, ja, was heißt viel, aber wie gesagt, Michael Kohlmann sagte auch, dass er gespannt ist auf den ersten Auftritt von Köpfer hier in Hamburg.
Er hat auch die einfachste Aufgabe meiner Meinung nach jetzt von den Deutschen, in der ersten Runde von den 4 Deutschen, die am Start sind. Also die anderen haben da schon, glaube ich, einfach stärkere Gegner vor der Brust.
Ja, wo wir bei den Deutschen sind, gehen wir die mal durch. Also bevor wir vielleicht zu den wirklichen totalen Top-Favoriten noch später kommen. Was meinst du? Weil Philipp Kohlschreiber, wir haben vorhin drüber gesprochen, 2002 erster Auftritt, können wir gleich noch was zu sagen, aber Kohlschreiber spielt gegen Fognini. Das wird morgen sein, sagtest du in der Ansetzung.
Genau.
Was erwartest du von dem Match und was glaubst du, Kohlschreiber, ich glaube 16. Auftritt hier in Hamburg, kann der noch was reißen?
Tja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welcher Laune sich der gute Herr Fognini befindet. Also das hat man auch beim Masters-Turnier in Rom wieder gesehen.
Ist ja nicht immer die geilste, ne?
Ja, da ist halt so eine tickende Zeitbombe manchmal, ne? Apropos Bombe, letztes Jahr in Wimbledon, ja, Riesen-Eklat, da hat er ja bei einem Match auf Italienisch geflucht und hat gesagt, er wünschte, dass jemand eine Bombe auf die Anlage von Wimbledon wirft.
Stimmt.
Hat er, glaube ich, 30.000 Euro umgerechnet Strafe aufgebrummt bekommen. Ja. Völlig zu Recht.
Ja.
Ja, weiß man nie. Ich glaube, es wird auf jeden Fall viel Entertainment geben bei diesem Match.
Mhm. Die spielen am Abend morgen, ist das richtig? Nee, das ist das letzte oder was hatten wir? Nee, am Abend ist Medvedev. Am Abend
ziemlich in der Mitte des Tages,
genau,
sozusagen,
richtig.
Morgen, genau.
Okay, Kohlschreiber hat auf jeden Fall eine schwere Aufgabe. Dann kommen wir zum nächsten. Yannick Hanfmann, ich habe vorhin seinen Gegner hier unten trainieren sehen, Gael Monfils. Absolut, also der Akrobat, wenn man so will. Ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. Er hat vorhin auch, ich habe das so beobachtet, er hat mit seinem Trainer hier 1,5 Stunden über Kopfbälle nur gemacht und am Ende, die letzte halbe Stunde, ist er einfach nur noch gesprungen. Bei
ja, da gibt es viele Showschläge dann auch.
Genau,
ne?
Genau.
Aber Gael Monfils, der hat noch Probleme auf Sand, also mit diesem Wechsel einfach dann auch, glaube ich. Wobei, nee, US Open hat er ja gar nicht gespielt, ne, Monfils, nee. Aber trotzdem, also in Rom hat er mich nicht überzeugt. Weißt du, gegen wen er verloren hat in Rom?
Schwierig, ne?
Über den haben wir gerade gesprochen, Dominik Köpfer. Das
Ach,
war der
ja,
erste Top-10-Sieg
ja.
von Dominik Köpfer.
Stimmt.
Eben gegen diesen Gael Monfils, also echt tolle Leistung von Köpfer. Und bei Monfils, ja, keine Ahnung, ob er sich jetzt berappelt hat und in einer besseren Form ist, aber klar, er ist ja der klare Favorit gegen Hanfmann,
ja,
keine Frage. Ja,
Hanfmann mit einer Wildcard im Turnier. Und dann kommen wir zum vierten und letzten, aber zum zumindest ranglistentechnisch besten, Jan-Lennard Struff, spielt morgen gegen Karin Khachanov.
Ja.
Ja, Jan-Lennard Struff hat in Rom erste Runde raus, im Doppel auch relativ früh raus, ja, und bei den US Open kann man schon fast sagen, wie immer gegen Novak Djokovic raus, also wie bei den Australian Open auch in der ersten Runde. Da hätte er mal ein bisschen Pech mit dem Joker. Aber ja, Struffi, die Nummer 1 nach Zverevs Absage, also deutsche Nummer 1.
Mhm.
Was glaubst du, kann der hier auf Sand? Ich finde, der wirkt ja immer so, ist eigentlich ein klassischer Hartplatz, wenn
genau,
ich der Rasenspieler.
Genau, würde man ja nicht denken. Aber
richtig?
Sein bestes Grand-Slam-Resultat bislang sind die French Open letztes Jahr. Und da ist er bis ins Viertelfinale gekommen. Also ich traue ihm hier schon zu, dass er gut performt.
Ja, ja, die Frau Reichel ist ganz begeistert vom Struffi, wie sie immer in ihrem, ist das Wiener Schmäh? Zumindest österreichisch spricht sie, ne?
Struffi, ja, ja,
ja
klar.
Genau,
Österreicherin,
genau. Ja,
mit Leib und Seele.
Genau. Und, aber schweres Erstrundenlos, wenn man so will.
Ja,
ne?
Schon undankbar. Aber ich glaube einfach, dass Struffi, jetzt sind wir schon wieder bei den Spitznamen,
ja,
Journalisten
genau,
machen
genau.
sich mit den Spielern
ja,
gemeint. Jan-Lennard Struff.
Herr Struff,
ja. Genau. Der hat natürlich auch jetzt den Vorteil, dass sein kleiner Sohn und seine Lebensgefährtin ja auch hier in Hamburg vor Ort sind, die übrigens auch nach den Hygieneregeln hier natürlich leben müssen. Aber ich glaube, das gibt ihm ganz, ganz viel, diese Zeit auch mit der Familie, wenn es schon so in Anführungszeichen trostlos ist, dass du da abends dann ins Hotel gehst oder generell ja nur Zeit im Hotelzimmer oder eben auf der Tennisanlage hier verbringst, gibt einem das, glaube ich, sehr viel, wenn man dein Kind und die Partnerin auch hier hat. Und ich glaube, das erdet ihn so ein bisschen und deswegen eine gute Basis, um dann hier auch richtig zu kämpfen auf dem Platz.
Das glaube ich auch. Ich habe mit Michael Kohlmann lange über Jan-Lennard Struff am Samstag hier gesprochen, der richtig ins Schwärmen kommt, was für ein Prozess. Ich finde, das sind immer so banale Formulierung manchmal, gerade in unserem Metier, sage ich jetzt mal so, ja, der hat eine gute Entwicklung genommen, der hat Erfahrung genommen, der ist reifer geworden, auch durch sein Vaterdasein. Trotzdem, ich habe mich länger mit Jan-Lennard Struff dann beschäftigt, bei ihm, ohne dass ich das bei anderen entwerten will, aber das wirkt tatsächlich so. Und er gilt ja als relativer Spätstarter dementsprechend, ne? Hat spät erst seinen ersten Weltranglistenpunkt geholt und hat eigentlich erst relativ spät an sich geglaubt, weil er wirklich über sich selber sagt, ich habe weniger Talent als andere, muss dafür umso härter arbeiten. Das sagt er über sich selber. Das ist schon auch eine, ich will mal sagen, harte Aussage zu sich selbst. Ne?
Aber halt auch ein sehr bodenständiger Typ, so ein Sauerländer.
Ja.
Sehr großer Borussia Dortmund-Fan
richtig.
Und nicht FC Bayern-Fan. Da kann man jetzt mal Rückschlüsse ziehen. Nein, das war jetzt wieder ein Seitenhieb an die Bayern-Fans. Wirklich angenehmer Typ und ich freue mich für ihn. Jetzt ist er in den Top 30. Ne? Die hat er jetzt ja geknackt. Mhm. Also kann sich sehen lassen.
Kann sich sehen lassen, ja, völlig richtig. Und ein Wort noch zu Philipp Kohlschreiber. Wir haben es gerade angesprochen und ich bin jemand, der entweder bin ich ewig gestrig oder ich weiß es auch nicht, aber ich will dann doch gerne in älteren Jahren. Und Philipp Kohlschreiber hat 2002 das erste Turnier. Weißt du, wer da an Nummer 1 hier gesetzt war? Und ich finde, das unterzeichnet, dass das wirklich eine andere Tennis-Ära war. 2002.
Ein Australier.
Richtig, Leighton Hewitt, als hätte ich es dir vorher gesagt. Nein, und das Turnier hat gewonnen Roger Federer, was jetzt nicht so überraschend ist, aber es war der erste Masters-Sieg von Roger Federer im Finale gegen Marat Safin. Ich finde, das sind dann schon Namen, wo man denkt, okay, da hat Kohlschreiber sein erstes Mal Hamburger Rotenbaum gespielt. Ich will jetzt nicht mit Worten wie Methusalem um mich schmeißen, aber du hast ihm auch noch im O-Ton gehört, er denkt noch gar nicht ans Aufhören, ne?
Nee, ich glaube natürlich, dass dieses Corona-Jahr da auch zu beigetragen hat, dass er ja nochmal einen Schritt zurückgetreten ist so für sich, mal viel Zeit auch mit seiner Freundin verbracht hat und eben viele Wochen ja gar nicht trainieren durfte. Und ich glaube, der hat einfach nochmal richtig Bock und nochmal richtig Gas zu geben. So, und er hat dann auch uns gegenüber gesagt, er will durchaus noch ein paar Jährchen, davon war die Rede, das ein oder andere Jahr im genauen Wortlaut spielen. Und dann hat er kurz innegehalten und dann nach einer kurzen Pause hat er gesagt, außerdem, was soll ich denn machen außer Tennis spielen?
Oh. Das ist auch so eine Aussage, die lässt man einfach erstmal so stehen, ne? Aber gut. Kommen wir mal zu, wie wir gerade sagten, es sind aufgrund des Termins, das wurde jetzt viel schon drüber gesprochen und berichtet, aufgrund des Termins sind ja schon überraschend viele Top-10-Spieler für ein 500er Turnier hier vor Ort. Nächste Woche beginnen die French Open. Na, ob die wirklich so beginnen, das weiß ich nicht, aber da kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Aber was würdest du sagen, es gibt Medvedev, es gibt einen Tsitsipas, es gibt einen Rublev, der gerade hier spielt gegen Tennis Sandrin parallel, während wir hier sitzen. Wer ist so dein, ich will jetzt nicht sagen Favorit, aber wem traust du so die größte Favoritenrolle zu?
Du meinst generell hier bei diesem Turnier jetzt? Boah, die Favoritenrolle. Also mein Geheimtipp ist ja...
Ja, das ist besser, komm.
Ja, Roberto Bautista Agut.
Okay.
Der, weiß nicht, das ist so ein ganz solider, der wenige Fehler macht. Hat zwar viel auch immer auf Hartplatz gespielt, klar, aber ich traue dem hier einiges zu, muss ich sagen.
Ja.
Also ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass der topgesetzte Daniel Medvedev hier gewinnt, aber das ist nur so ein Gefühl.
Und der, also ich habe vorhin Veselý gesehen, den Qualifikanten in Tschechien. Der spielt jetzt vermeintlich gegen Medvedev, wenn er gegen Hugo Humbert, richtig?
Humbert.
morgen gewinnt, dann würde Medvedev gegen Veselý spielen. Auch keine leichte Aufgabe, gebe ich dir auch recht. Häufig ist es ja so bei solchen Turnieren, dass die Topgesetzten, ja, ich will nicht sagen, nicht mit Volldampf spielen, aber wenn du weißt, du hast nächste Woche auch die French Open, vermutlich bist du anderthalb, zwei Wochen auf dem Acker, so richtig voll Vollgas geben solche Spieler dann manchmal nicht, oder? Kannst du was mit dem Gedanken anfangen?
Ich weiß nicht. Also die jetzt in Rom auch gespielt haben und hier zusätzlich noch antreten, klar, das ist schon ein ordentliches Pensum, wenn du dann auch noch in Frankreich, in Paris bei den French Open antrittst. Aber ich glaube, dass, also ich will den wenigsten Spielern unterstellen, dass sie da nicht die hundertprozentige Motivation haben, hier weit zu kommen. Das geht mir ein bisschen ab, denn wir dürfen auch nicht vergessen, es geht auch weiterhin um Weltranglistenpunkte. Das kommt ja noch dazu, ne?
Was hältst du von Tsitsipas in Rom ganz früh raus? Ist ja ein Spieler, der unheimliche Energie hat, unheimlich Power spielt, ist er in Rom recht früh raus.
Ja, das,
ne?
Stimmt. Mein Eindruck war, dass da das Timing ganz oft bei den Schlägen nicht gestimmt hat, dass er da wirklich von Hartplatz auf Sand große Probleme mit der Umstellung hatte, weil eigentlich muss der hier bei dem Draw, bei dieser Auslosung, wenn wir es mal gucken, der muss ins Halbfinale eigentlich kommen. Ja, das muss sein Anspruch sein.
Das stimmt. Und dann haben wir noch jemanden im Feld, wo ich vor einer Woche so kurz dachte, ach, der mal wieder, Kei Nishikori ist hier, also soll nicht despektierlich klingen, aber so ein bisschen war der auch weg vom Radar eine Weile.
Ja, der war ja auch verletzt. Ich glaube, Ellbogenverletzung war das ja auch wieder. Das ist natürlich als Tennisspieler besonders bitter, vor allem am Schlagarm. Aber ja, der ist auch hier, was die japanischen Journalisten natürlich sehr freut, die da auch sehr interessiert sind. Also das Hamburger Rotenbaumturnier wird auch in Japan, darüber wird berichtet.
Ja, das stimmt. Das hat man ja auch wirklich auf der Anlage schon gesehen. Trotzdem, wie wir schon vorhin sagten, ist natürlich an so einem Montag noch nicht so allzu viel los. Aber irgendwie, ich denke mir so, das sagte Frau Reichel auch, das ist ja für die Spieler auch neu vor Publikum zu spielen. Also jetzt heute sind hier, was würdest du sagen, am Center Court sind hier vielleicht 300 bis 500 Leute.
Ja, 300 eher.
Sowas, genau. Ja. Aber die kommen dann rein und der Stadionsprecher macht hier ein bisschen Tamtam, Andrei Rublev, und dann wird der Arm so gehoben. Ich glaube, dass allein die ersten Resonanzen aus dem Publikum wiederkommen, das muss ja auch irgendwie ein neues Gefühl sicher sein.
Wieder,
ne?
Die neue Normalität. Das ist schon interessant dieses Jahr. Ne? Ich war im Januar war ich noch bei den Australian Open in Melbourne dabei. Ne?
Volle, hast Quali gespielt?
Volle Hütte. Ja klar, leider nicht über die Quali hinausgekommen. Ja, genau. Nee, aber wenn ich da zurückdenke, dann auch an das Halbfinale oder an das Finale, wie voll da die Hütte war. Mhm. So viele Fans und dann eben der Shutdown, Lockdown, wie auch immer man das nennen mag. Mhm. Für die Spieler ging gar nichts. Dann kamen sie zurück auf die Tour mit Geisterspielen. Daran musstest du dich dann erstmal gewöhnen. Und jetzt ist wieder neue Umgewöhnungsphase. Also das ist mental schon nicht so einfach, glaube ich, als Profisportler. Nee. Aber ganz ehrlich, ich glaube, letztlich ist es dann egal, ob da 300 Zuschauer sind oder ob da 2000 Zuschauer sind. Es wird geklatscht nach den Ballwechseln. Mhm. Das ist jetzt wieder das Novum sozusagen. Und gerade für die vier deutschen Spieler, das macht natürlich was aus, wenn du vor Heimpublikum spielst. So oder so, da bin ich mir sicher.
Ja, ich stelle mir trotzdem, habe mir so die Frage gestellt, wenn man so den Vergleich zieht, weil es jetzt beim Fußball auch ähnlich ist, dass das teilweise wenige Zuschauer rein dürfen. Ich will das jetzt gar nicht zur Disposition stellen, nur ob beim Tennis, glaubst du, dass beim Tennis Zuschauer ähnlich viel oder weniger ausmachen als beim Fußball? Definitiv, ne?
Ob es weniger ausmacht, ja. Sagst du?
Weil es gibt ja, nehmen wir mal so die alten Davis-Cup-Schlachten, nehmen wir mal jetzt außen vor.
Ja.
So ein klassisches Match hier, Rublev gegen Sandgren oder auch morgen. Da ist ja keine Fanschar hinter dir. Gibt es eigentlich eine andere Frage? Es gab doch hier auch immer diese Kinder-Fan
in den Blöcken, ja, die dann hier angefeuert haben. Ein Kinder-Fan-Block hatte einen Spieler, und die anderen haben sich um den anderen gekümmert und haben den dann immer so angefeuert. Das gibt es dieses Jahr nicht, nee. Mhm. Aber ich widerspreche dir ein bisschen. Also ich finde schon, dass Fans beim Tennis extrem wichtig sind. Ich erinnere mich da an das Wimbledon-Finale letztes Jahr. Roger Federer gegen Novak Djokovic. Fünf-Stunden-Epos. Das Publikum war komplett gegen Novak Djokovic, hat gebuht, ihn ausgepfiffen. Also das war grenzüberschreitend, definitiv. Mhm. Weil, also ich bin jetzt auch kein riesen Djokovic-Fan, rein menschlich.
Hast du die Adria-Tour nicht mitgemacht?
Nee, ich habe sie nicht mitgemacht, habe ich ausgelassen dieses Jahr in meinem Terminkalender, in meinem Turnierkalender. Aber das war so eine aufgeheizte Stimmung, die waren so pro Federer. Und jetzt könnte man denken, aha, Djokovic hatte einen Nachteil dadurch. Ich sage aber nein, weil genau das braucht der Joker.
Ja, ja.
Davon lebt er. Er behauptet ja immer, er sei dann im Tunnel und blendet das aus. Ich glaube, das motiviert ihn noch mehr nach dem Motto, jetzt zeige ich es euch allen. Und er hat es allen gezeigt. Er hat es nämlich am Ende nach 5 Stunden gewonnen.
Ja, da kann ich auch was mit anfangen. Das stimmt schon, das stimmt schon. Also ich glaube auch in solchen Hexenkesseln, da macht das schon viel aus. Und wie du schon sagst, ich glaube, dass es hier auch wichtig ist, dass die Spieler hier eine erste Resonanz nach so langer Zeit einfach schlichtweg wiederbekommen. Und wir warten mal ab, wenn morgen spielen jetzt 3 Deutsche, ist das richtig?
Alle vier, aber Köpfer eben nicht auf dem Center Court,
richtig,
sondern
genau,
auf einem der Außenplätze leider.
Oh, da muss man sich entscheiden, ne? Da muss man sich zwischen Köpfer vermutlich und Struff entscheiden. Die könnten sich überschneiden, ist das richtig?
Na, ich glaube, Kohlschreiber spielt vor Struff. Ich recherchiere das mal kurz parallel.
Du recherchierst das mal, ja. Aber das wird der Tag der Deutschen, oh Gott, wie das klingt. Aber ist es ein bisschen morgen. Und wir hoffen trotzdem natürlich, dass irgendwie, sagen wir mal, mindestens 2 die erste Runde überstehen. Ich gebe dir recht, dass Philipp Kohlschreiber gegen Fognini, das wird ein interessantes Ding. Während übrigens heute die Abendsession, kann man das so nennen, spielen Kevin Krawitz und Andreas Mies ihren ersten Auftritt hier in Hamburg. Ne?
Ja, auch erstmals wieder vor Fans und
richtig,
dann noch vor Heimfans. Ne?
Ja, French Open-Sieger aus dem letzten Jahr. Ne? Genau, ja. Die beiden spielen hier gleich auch. Was haben wir noch diese Woche so vor? Wir hoffen, den einen oder anderen Gesprächsgast für euch zu bekommen. Wir sind offen für Resonanz, offen für Fragen natürlich, das ohnehin. Und wollen euch eigentlich jeden frühen Abend bis Abend hier vom Hamburger Roten Baum ein kleines Roundup geben, über Themen sprechen, natürlich auch die aktuellen, na ich sag mal, Geschehnisse oder Erfahrungen mit dem ersten Turnier mit Zuschauern auch schildern.
Genau, aber mein Zwischenfazit schon jetzt ist, dass die Leute, die hier auf die Anlage kommen, wirklich total diszipliniert sind, ihre Maske tragen, ohne zu murren. Also ich habe hier noch niemanden gesehen, der das nicht befolgt hat, muss ich ganz ehrlich sein. Klar, es ist deutlich weniger los als in den Vorjahren. Es gibt deutlich weniger Fressstände, will ich sie mal nennen.
Ja, ja.
Und auch weniger, so ich nenne es mal Actionstände, ne, wo für die Kinder auch immer was
richtig
geboten war.
Ja.
Klar, das geht dann halt einfach nicht in Pandemiezeiten, aber ich finde das, ich würde jetzt nicht von gedämpfter Stimmung sprechen, vielleicht so ein bisschen mit angezogener Handbremse, aber die Tennisfans, die hier sind, allesamt sind froh, dass überhaupt wieder Sportveranstaltungen mit Zuschauern stattfinden.
Genau, es wirkt Anfang der Woche noch ein bisschen nüchterner, genau, da gebe ich dir recht. Ein paar Fressbuden gibt es, ein ganz schlimmes Wortspiel hier direkt um die Ecke, Grand Schlemm, ne?
Ja, heißt eine lass uns doch mal Grand Schlemmen.
Ja, genau, ne? Also Wortspiele sind hier gern gesehen und was ich ein bisschen schade finde, das habe ich am Samstag und Sonntag jetzt bei der Quali auch beobachtet, das ist aus Gründen, das meine ich gar nicht nur, ich mochte das immer in den letzten Jahren, dieser Gang an den Trainingsplätzen entlang, der ist natürlich jetzt auch abgesperrt, also ja. Auch da wird man, egal ob Presse oder Zuschauer, wird man nicht reingelassen, das mochte ich eigentlich immer ganz gerne, wenn man kann von oben vom Dach runter gucken, was ich vorhin mal Morphis gemacht habe, aber diese Trainingsplätze sind eben auch abgesperrt.
Da es müssen wir jetzt eben drauf verzichten, lieber ja, Ole, ja, aber ja, hoffentlich ja. Im kommenden Jahr oder spätestens in 2 Jahren ist
ich
dann
bring, ich bring mir eine Leiter
wieder ein bisschen
mit
mehr Normalität. Ja, bring dir mal eine Leiter
kann
mit.
Ich, kann ich über den Zaun gucken. Gut, wir sind auch, glaube ich, schon mehr oder minder am Ende unserer ersten Auf-Asche-Folge.
Unser Mixed-Doppel,
ja. Ich wollte erst so
du warst echt gut am Netz, wollte ich dir noch sagen.
Ja, genau. Und dein Return war auch gut. Ich wollte erst so schlechte Witze mit gemischtes Hack und dem Podcast machen, aber ich verzichte lieber drauf.
Bitte verzichte darauf, ja.
Ja, ja, vielen Dank. Aber wir hören uns morgen wieder, Ina. Dann wissen wir mehr, wie wie die Deutschen Profis hier am Roten Baum abgeschnitten haben. Und wir gucken jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Doppel gleich, denke ich.
Na klar. Zunies.
Und dann hören wir uns morgen wieder bei Auf Asche, dem Tennis-Podcast vom Hamburger Roten Baum.
Bis dann.
Bis morgen.
Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Auf ndr.de/sport und fast überall sonst.